ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist Erfolgsschriftsteller, Bestsellerautor, Thriller, Papst. Was kann man da alles sagen? Andreas Pflüger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei Leute sind. Ich freue mich sehr.
Hallo, Herr Lohmann, freue mich auch.
Neues Buch ist draußen, heißt Kelter. Ein Thriller, wo man sich fragt, wie kann man sowas schreiben? Fragen Sie sich das manchmal selber?
Nein. Ich beschäftige mich seit jetzt mittlerweile fast 30 Jahren mit der Arbeit von Geheimdiensten und Polizeibehörden. Und da können Sie können mich nachts um drei wecken und mir eine Frage dazu stellen. Und ich werde die vermutlich unfallfrei beantworten.
Also, das hat eine gewisse Tradition, dass Sie in diesen Milieus unterwegs sind. Ja. Immer mit einer weiblichen Heldin. In dem Fall Lucy Morgenroth. Was für ein schöner Name. Wie sind Sie darauf gekommen?
Das waren jetzt zwei Fragen in einem.
Stimmt.
Immer eine weibliche Heldin von Anfang an. Und vermutlich, weil ich gut mit Frauen kann.
Sagen Sie.
Behauptet meine Frau auch.
Okay, die muss es wissen.
Ja. Mhm. Lucy Morgenroth, mir hat Lucy, also ich schreibe sie ja Lucy, aber sie möchte Lucy genannt werden, mir hat dieser Bezug zu Lucifer gefallen, zum einen, und Morgenroth, weil es doch etwas Optimistisches hat, ein neuer Anfang, wenn man so will, und auch davon handelt der Roman.
Der spielt am Anfang auf der Insel Amrum und man hat fast den Eindruck, man ist so wie bei Mord mit Aussicht in so einer Dorfpolizeiwache. Kennen Sie die Serie, ne? Wahrscheinlich. Und dann, ja doch, irgendwie Ost-Berlin, Moskau, was weiß ich, wo noch alles. Also dann ist es, entwickelt sich doch zum Agenten-Thriller. Schon eine komische Wendung, ne? Sozusagen aus der Dorfpolizeiwache dann in die große, weite Welt und teilweise auch wieder zurück.
Ich wollte unbedingt so ruhig anfangen. Das ist für mich eigentlich ein Novum, die Fans meiner Romane sind es eigentlich gewohnt, dass es bei mir sehr schnell am Anfang schon sehr heftig wird. Und ich wollte ein Buch, das so ganz ruhig und fast elegisch beginnt an einem ganz abgelegenen Ort, damit auch diese Gewaltexplosion, mit der der Prolog dann endet, umso stärker auf den Leser wirkt.
Ich wollte gerade sagen, der überrascht einen ja richtig. Also wups, gibt's plötzlich mehrere Tote. Man rechnet gar nicht damit. Also zwei Seiten vorher ist noch alles friedlich und plötzlich gibt's ein Gemetzel sondergleichen.
Dann habe ich ja alles richtig gemacht.
Würde ich sagen. Setzen Sie sich entsprechend hin und sagen, genau so mache ich's.
Ja. Wobei ich das einschränken muss. Ich wusste, bevor ich mit dem Roman begonnen habe, wie der Prolog ablaufen wird. Aber ich wusste nicht, wie der ganze Roman ablaufen wird. So schreibe ich nicht. Es gibt Autoren, die einen riesigen Plan entwerfen, der schon sehr detailliert ist für den ganzen Roman, wo der im Grunde genommen schon in Stichworten vor einem liegt. Das mache ich nicht. Ich beginne mit einer relativ einfachen, vagen und dann lasse ich mich selber von meinem eigenen Text überraschen. Ich finde das ja überhaupt das Allerschönste am Schreiben, dass man von seinem eigenen Text überrascht werden kann. Ich habe übrigens auch von keinem einzigen meiner Romane das Ende gekannt, früher als 50 Seiten vor Schluss.
Echt?
Ja. Ja, beim letzten war es ganz extrem, also bei dem davor, da wusste ich nicht, wie der Roman endet, bis ich auf der letzten Seite war. Und war dann vollkommen aus der Welt gefallen, als ich plötzlich mir klar wurde, was passieren wird, und habe am Schreibtisch gesessen und wirklich Rotz und Wasser geheult, weil es mich selber so weggehauen hat.
Da sind Sie der erste Leser Ihres eigenen Werks und dann völlig überrascht, sozusagen.
Ja, wobei Leser vielleicht nicht das ganz richtige Wort ist, denn um der Wahrheit zu Ehre zu geben, ich habe keinen einzigen meiner Romane bisher gelesen. Das ist nun mal so. Das klingt im ersten Moment möglicherweise verblüffend, aber natürlich korrigiert man als Autor ein Buch 30, 50 Mal, aber das ist ja nicht lesen. Das ist korrigieren, das ist überarbeiten.
Aber wenn er dann aus dem Verlag kommt, das fertige Buch mit diesen tollen roten Seiten.
Nein, das habe ich noch nie gemacht.
Okay.
Und dass deswegen kann ich sagen, ich habe noch keines meiner Bücher gelesen.
Und wenn Sie sich so eine Figur ausdenken wie Lucy Morgenroth, eine Frau in den 50ern, die 15 Kilo zu viel mit sich rumträgt, aber ja, wie soll man sagen, unfassbar sportlich in der Lage ist, mit ihren eigenen Händen ihre Feinde zu töten, was sie mehrfach macht. Ist das ausschließlich ein Produkt ihres Kopfes, ihrer Fantasie? Oder gibt es bei ihren Recherchen Menschen, wo sie sagen, da lehne ich mich jetzt an? Also Frauen in dem Fall, weil ja ihre Heldinnen eben immer weiblichen Geschlechts sind.
Ich lege großen Wert darauf, dass die physischen Aktionen, die ich in meinen Romanen zeige, keine Fiktion sind und keine Science-Fiction. Also ich schreibe nicht Superman Teil 7 oder Superwoman Teil 8. Ich zeige Kampfkunsttechniken und auch körperliche Fähigkeiten, die es gibt und die Menschen haben können. Ich habe für meine Romane, speziell auch für die Jenny Aaron-Romane, wo eine blinde Heldin im Zentrum steht, viele, viele Male mir das Training von Leistungssportlerinnen angeschaut, speziell von Turnerinnen. Wenn sie sich mal eine Stunde hinsetzen und schauen mal ganz konzentriert zu, was zum Beispiel eine Bodenturnerin kann oder was eine Frau am Barren kann, dann kommen sie aus dem Staunen nicht mehr heraus. Also das sind Dinge, die beherrschbar sind. Und ich habe auch im Zuge von Recherchen bei verschiedenen Romanen immer wieder auch Menschen kennengelernt, die tatsächlich beruflich sich in diesen Milieus bewegen. Beispielsweise verdeckte Ermittler des Bundeskriminalamtes. Und ich versichere Ihnen, dass, aber auch bei Kampftraining zugeschaut und versichere Ihnen, dass einige dieser Menschen Fähigkeiten haben, die unseren Verstand herausfordern.
Zum Beispiel außerhalb dessen, was ich gerade gesagt habe, dass die in der Lage sind, ruckzuck einen Menschen mit ihren eigenen Händen zu töten?
Auch diese Technik gibt es. Es gibt zum Beispiel eine Kampftechnik, die sich Dim-Mak nennt. Also die orientiert sich an den Meridianen, die durch den Körper laufen und an den sogenannten Kyushu-Punkten, die sich auf diesen Meridianen befinden. Das sind Triggerpunkte an unserem Körper. Wenn Sie diese Punkte stimulieren, können Sie einen Menschen lähmen, Sie können ihn auch töten. Es gibt sogar einen Punkt, wo Sie einen Menschen blind machen können durch Stimulation. Ich habe mal ein Spiegel-Interview gegeben vor vielen Jahren, wo ich explizit über diese Technik gesprochen habe. Und ich erinnere mich, dass die Schlagzeile nachher lautete, Andreas Pflüger, Doppelpunkt, ich könnte Sie mit dem kleinen Finger töten. Das stimmt, das könnte ich. Ich könnte auch Sie mit dem kleinen Finger töten.
Also Sie haben nicht nur zugeguckt und theoretisch gelernt, wie es geht,
Gelernt von Menschen, die es beherrschen. Ja. Ich könnte auch Sie mit dem kleinen Finger töten, aber Sie müssten dazu sehr lange stillhalten. Ich bin nicht in der Lage, diese Technik in einer Geschwindigkeit auszuführen, die erforderlich wäre in einer Kampfsituation. Ja. Aber wenn Sie mir mal einen Moment Zeit geben würden, den Dehnungsfühler an Ihrer Halsschlagader zu suchen, den finde ich sogar relativ flott, dann könnte das klappen.
Mit dem kleinen Finger.
Mit dem kleinen Finger.
Und wie lange dauert?
Sie brauchen dazu keine große Kraft. Das ja. geht mit einem ganz geringen Kraftaufwand. Es ist nur eben eine Sache, die eine ungeheure Präzision erfordert, weil Sie diesen winzigen Punkt exakt treffen müssen.
Wie lange brauchen Sie dann, bis ich tot bin?
Das würde, wenn ich den Punkt erwische, denke ich mal so innerhalb von 5 bis 10 Sekunden der Fall sein.
Gruselig. Ich bin nett zu Ihnen. Ich will Sie nicht herausfordern.
Gruselig, sagt der Russe.
Sie sind 7 Jahre lang in Berlin Taxi gefahren. Und man kann sich ja klischeehaft vorstellen, da hat einer teilweise noch studiert, wollte Schriftsteller werden. Und am Anfang hat sie so richtig geklappt. Und irgendwovon muss man ja leben. Mhm. Aber Sie haben Ihr Taxileben dann schon auch auf die Schriftstellerei hin organisiert. Wie genau?
Naja, man muss ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Ich habe zunächst mal Theologie studiert. Evangelische Theologie. weil ich Bildung erwerben wollte.
Nicht, weil Sie Pfarrer werden wollten?
Nein, ich habe auf Pfarramt studiert, aber ich wollte Bildung erwerben.
Mhm. Ist das gelungen?
Ja, denn das ist das Bildungsstudium schlechthin. Sie lernen Psychologie, Philosophie, Kirchengeschichte, Geschichte, Theologie und so weiter. Und als ich nach 6 Semestern das Gefühl hatte, jetzt genug Bildung erworben zu haben, habe ich das Studium beendet, bin aus der Kirche ausgetreten.
Das ist aber konsequent.
Ja, weil ich bin ein stabiler Agnostiker und auch damals schon gewesen. Für meine Eltern war das im Übrigen eine Katastrophe, weil mein Vater, es war ein Traum, ich komme ja von einem vom Dorf, ne, kleines Dorf, Weißerbrücken. Und da gibt es so zwei, drei Menschen, die was darstellen, also der Pfarrer, der Fleischer, aber eben auch der Arzt, so. Und das war das Größte für meine Eltern, unser Sohn wird Pfarrer. Und als ich dann das Studium abgebrochen habe, sagte mein Vater zu mir, was studierst du jetzt? Und ich sagte, ich werde Schriftsteller. Das war das Ende. Also in deren Vorstellung würde ich irgendwo unter einer Brücke landen, weil es war einfach nicht denkbar für meine Eltern, dass man damit seinen Lebensunterhalt.
Aber Ihre Eltern haben doch mitbekommen, wie Sie richtig erfolgreich wurden. Oder leben Sie jetzt noch?
Das haben Sie mitbekommen, übrigens auf eine sehr lustige Weise. Ich bin dann nach Berlin gegangen und habe in den 80er Jahren bin Taxi gefahren, immer nachts, 12 Stunden, habe nur 4 Stunden geschlafen, maximal, wenn ich mich recht erinnere, geschrieben wie ein Weltmeister, Verlage angeschrieben und mir nur Absagen eingeholt. Mhm. Und dann so irgendwann kam...
Also
so
muss man sich jetzt mal vorstellen, nachts gefahren, sagen wir von 10 bis 6?
Nein, die Schicht war immer von 5 bis 5.
5 nachmittags bis 5 morgens? Ja. Und dann haben Sie sich direkt an den Tisch gesetzt und geschrieben?
Nein, dann bin ich nach Hause und habe etwa 4 Stunden geschlafen, dann habe ich geschrieben und dann bin ich wieder Taxi gefahren.
Wow,
ja. Stramm. Es ist, Disziplin ist eines der Erfolgsgeheimnisse dieses Berufes. Das brauchen Sie, wenn Sie diese Disziplin und auch den Willen, den absoluten Willen nicht haben, Erfolg zu haben, dann wird es nichts. Und dann kamen so kleinere Erfolge, dann größere. Und ich habe meinen Eltern aber nichts davon erzählt, weil ich viel zu stolz war. Und meine Eltern haben mich nie gefragt, weil sie Angst vor der Antwort hatten. Mhm. Mein Vater hat sich so für mich geschämt. Mir wurde später erzählt, dass er im Dorf noch Jahre, nachdem ich das Studium abgebrochen hatte, auf die Frage, was macht eigentlich Andreas, gesagt hat, studiert. Und dann eines Tages, war ich Ende 20, habe ich bei meinen Eltern, war ich sonntags bei meinen Eltern, es gab einen Sonntagsbraten, wir saßen am Tisch und das Telefon klingelt. Meine Mutter geht in die Diele, hebt ab, kommt zurück, kreidebleich und sagt, Götz-George ist am Telefon. Der will mit dir sprechen. Und ich sagte, ja, sag ihm bitte, ich bin beim Essen, ich rufe zurück. Und ja, und mein Vater legte das Besteck weg, schaute mich ganz ernst an und sagte dann, erzähl mal ganz in Ruhe, was du so machst.
Und das war dann aber ein Triumph beim Sonntagsbraten in einem kleinen Dorf Weißerbrücken. Wie heißt denn das Dorf? Wird er vielleicht
Fechingen. Gar
nicht erkennen. Okay, das ist ja sogar eine Autobahn, das kommt mir bekannt vor, da gibt es eine Autobahn.
Sie kennen Fechingen?
Natürlich, vom Verkehrsservice, ja, also A602, glaube
ja,
ich.
Ja, ne? es hat vor allem Fechingen ist bekannt durch die Fechinger Talbrücke, eine wahnsinnige Brücke, durch die man überqueren muss, wenn man nach Frankreich, speziell Paris oder so muss. Und diese Brücke wird gelistet als eine der 10 gefährlichsten Brücken Deutschlands, was die Einsturzgefahr ist. Und jedes Mal, wenn ich ins Saarland zu Besuch komme und über diese Brücke fahre, denke ich vorher im Auto, bitte, bitte lass mich dieses eine Mal noch heil über diese Brücke kommen.
Ich drücke die Daumen, dass das klappt. Sie gelten als akribischer Rechercheur Ihrer Krimis. Nehmen Sie also richtig Zeit, um alles wirklich so sauber zu recherchieren, dass es irgendwie alles stimmig ist? Klappt das jetzt nicht immer. Also da schreiben Sie von einer Poolnudel im Jahr, ich glaube 1983, und dann kriegen Sie den Hinweis, die ist erst 1986 erfunden worden, die Poolnudel. Gibt es ähnliche Missgeschicke?
Es gibt immer wieder Fehler in Romanen, die man einfach übersieht, obwohl eine Vielzahl von Menschen dieses Buch in der Hand hatten und korrigiert haben. Wir haben einen Lektor und habe eine Korrekturleserin und meine Frau liest und Freunde lesen vorab und im Verlag gibt es noch andere Menschen, die das auch lesen. Und dennoch passiert es. Spektakulär war beim dritten Band der Jenny Aaron-Trilogie, da habe ich behauptet, dass die Verbindung zwischen Rügen und dem Festland der Hindenburgdamm sei.
Leider ist der nicht auf Sylt?
Ja, ja, leider ist, ne? ist es die Sylt.
Das merkt keiner, ist ja lustig, ne, eigentlich.
Ja, es, von uns ist es niemandem aufgefallen, aber so, und dann, oh Gott, eine Leserbriefflut brach über mich herein. Gott sei Dank konnte man es ja in der nächsten Auflage dann ändern, aber ich habe dann einen Formbrief entworfen, um jedes Mal darauf hinzuweisen, dass das Problem mittlerweile bekannt ist, solche Dinge passieren.
Und also zur Recherche gehört eben auch, dass sie beispielsweise mal beim Bundesnachrichtendienst in Pullach bei München recherchieren durften, also richtig offiziell da rein, da darf ja ein normaler Mensch gar nicht rein, ist ja alles top secret, sie durften. Ja. Was haben Sie da an Eindrücken gewonnen, die normalen Menschen wie mir zum Beispiel verborgen bleiben?
Ich muss vielleicht eingangs sagen, ich war nicht nur in Pullach, sondern ich wurde auch eingeladen vor einigen Jahren in den Neubau nach Berlin, um über vor Führungskräften des Hauses darüber zu sprechen, wie ich recherchiere. Weil man offensichtlich beim BND der Meinung war, dass ich mich erschreckend nah an der Realität bewege. Und während dieses Vortrages rief eine Frau aus dem Publikum mir zu, Sie können doch sowieso schreiben, was Sie wollen. Wir werden das nie bestätigen oder dementieren. In Pullach, das war ein Tag, der war wirklich ein bisschen gespenstisch, muss ich sagen. Also Pullach ist bis heute der zweite Standort des Bundesnachrichtendienstes. Es sind noch etwa so 1000 Mitarbeiter der Abteilung TE, die für Technik zuständig ist. Das hört sich unspektakulär an, ist aber heutzutage die wahrscheinlich wichtigste Abteilung, denn das sind die Leute, die sich mit Cyber-Attacken und diesen Dingen beschäftigen. Mhm. Geheimdienstarbeit ist in den früheren Jahren, also auch in der Zeit, in der meine Romane spielen, noch mehr eine von Menschen betriebene, vor Ort betriebene Profession gewesen. Und heutzutage wird vieles eben über diese Technik gemacht. Ja, es ist ein riesiges Gelände, 62 Hektar groß.
Sind wie viele Fußballfelder? Ich kann es mir schlecht vorstellen.
20 Hektar, das sind
so einige.
In Fußballfeldern habe ich es noch nicht umgerechnet, aber Sie können es ja umrechnen, das sind 100 mal 600 Meter.
Ja, das ist groß.
So.
Ja.
Die Kernzelle des Geländes ist aus der NS-Zeit. Das ist von Martin Bormann gegründet worden. Es war eine NS-Mustersiedlung für die Parteielite, in den Ende der 30er gebaut. Hitler hat sich dort auf das Münchner Abkommen vorbereitet. Und dann gibt es... das muss ich erzählen. Ich war im Amtszimmer des BND-Präsidenten, denn Pullach ist ja der zweite Dienstsitz. Und wenn der BND-Präsident in Pullach ist, ist er dort. Und die BND-Präsidenten residieren seit Reinhard Gehlen dort im früheren Schlafzimmer von Martin Bormann. In dem Roman »Wie sterben geht« von mir sagt meine Heldin, als sie das erste Mal in diesem Raum ist, ich hatte ihn mir brauner vorgestellt. Es gibt einen...
Martin Bormann war in der Nazi-Zeit, müssen wir nochmal erklären, der hatte genau welche Funktion?
Er war der Privatsekretär, also offiziell nannte es sich Privatsekretär von Hitler. Faktisch war er der Mann, an dem man vorbei musste, wenn man zu Hitler wollte.
Büroleiter quasi.
Büroleiter würde man heute sagen. Ein unglaublich mächtiger Mann im Dritten Reich. Es gibt einen Atombunker auf dem Gelände, in dem ich war. Der Bunker ist in den 60er Jahren gebaut worden, weil man damals dachte, wenn der atomare Enthauptungsschlag der Sowjets kommt, dann ist Pullach ein Primärziel. Es war sehr spooky. In der Mitte ist eine Reihe von Schalensitzen, die wie in der Achterbahn mit so einer Kopfkrause und man musste sich anschnallen. Ich staunte und der Mensch vom BND, der mich dort durchgeführt hat, meinte, ja, so Herr Pflüger, so eine Atomexplosion schüttelt einen ganz schön durch. Es gab Schränke mit Jodtabletten, die schon seit 40 Jahren abgelaufen waren, immer noch in Originalverpackung aus der Zeit. Und auf dem Gelände, an einer Vielzahl von Stellen Betonpilze, etwa so 2 Meter hoch, so breit. Und das sind Ein-Mann-Bunker. Also wenn jemand es nicht schafft, in den Atombunker zu kommen, kann er in einen solchen Ein-Mann-Bunker noch reinspringen, der ist so ein kleiner Seeschlitz. Das ist dann das Ende, ne? Also stehend verhungern. Es war ein bemerkenswerter Tag. Und ich habe mir auch zugegebenermaßen etwas darauf eingebildet, denn ich war der erste Schriftsteller, dem überhaupt gestattet wurde, dieses Gelände zu besichtigen.
Die Heldin ihres neuen Buchs Kelter, Lucy Morgenroth, ist zwischendurch mal für das Bundeskriminalamt Personenschützerin des Wirtschaftsministers, der nach Israel reist und dort stirbt, erschossen wird. Wenn Sie die politischen Entwicklungen im Nahen Osten jetzt so betrachten und das so mit Ihrem Buch vergleichen, das ja in den 80er Jahren spielt, welche Parallelen schießen Ihnen da in den Kopf?
Na, als ich war zur Recherche in Israel im Frühjahr 2023, das war etwa ein halbes Jahr vor diesem entsetzlichen Terrorangriff der Hamas. Wenn ich diese Recherchereise nicht unternommen hätte und wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, schon früh einige Kapitel des Buches in Israel spielen zu lassen, hätte der Roman eine andere Tonalität, glaube ich. Aber nun hat die Realität dieses Buch in gewisser Weise eingeholt mit diesem Angriff und ich habe auch darauf reagiert. Ich war frappiert in Israel, mit welcher Herzlichkeit die Menschen mir und meiner Frau begegnet sind. Wir sind schließlich aus dem Land der Täter. Und das hat mich wirklich sehr berührt und meine Frau auch. Und als dann dieser Terrorangriff kam, war ich tagelang gar nicht ansprechbar. Das hat mich so getroffen. Ich bin erschrocken darüber, wie es der Hamas gelungen ist, mehr als zwei Jahre mittlerweile nach diesem Terrorangriff die Welt glauben zu machen, dass Israel der Aggressor sei und nicht sie. Ich kann einfach nicht vergessen, diese Bilder nicht vergessen, wo diese verstümmelten, geschändeten, vergewaltigten Menschen, Frauen, Greise, Kinder, Shoah-Überlebende in Gaza einer jubelnden Bevölkerung vorgeführt worden sind. Ich habe große Probleme mit dieser gerne vorgenommenen Trennung zwischen der Hamas und der Bevölkerung in Gaza. Vor einiger Zeit gab es im Berliner Tagesspiegel ein großes Interview mit einer Frau, eine Israelin, die Netanjahu sehr kritisch gegenübersteht und eine Organisation mitgegründet hat. Ich glaube, sie nennt sich Mütter gegen Netanjahu und das Ende des Gazakrieges lange auch gefordert hat. Eine Frau, mit der ich auch meine Haltung zu Netanjahu teile. Ich bin ein entschiedener Gegner von Netanjahu. Ich halte ihn für korrupt und auch für moralisch bankrott. Und mit seinem rechtsextremen Kabinett, da habe ich die allergrößten Probleme. Aber Netanjahu ist nicht Israel. Und diese Frau sagte, dass ihre Söhne, die bei der IDF sind und im Gazakrieg gekämpft haben.
Die IDF ist?
Die israelische Armee. Mhm. Und im Gazakrieg gekämpft haben, ihr erzählt haben, dass sie kein einziges Haus in Gaza gesehen haben, auf dem keine Hamas-Parolen waren. Und ich persönlich bezweifle, dass diese Menschen alle dazu gezwungen wurden, diese Parolen auf ihre Häuser zu malen. Darüber sollte man mal nachdenken. Und dazu kommt meine große Sorge in Bezug auf den wachsenden Antisemitismus, mit dem wir auch in Deutschland zu tun haben, speziell auch im Kulturbetrieb, in dem ich selbst mich befinde. Die führenden Vertreter vom BDS, also eine Organisation, die dazu aufruft.
BDS ist der Bund der?
Nein, BDS ist eine internationale Organisation, die dazu aufruft, keine Waren von Israel zu kaufen. Mhm. Also, wenn man es übersetzt, heißt das, kauft nicht bei Juden. Mhm. So. Die führenden, antisemitisch durchseucht. Und die führende Vertreter dieser Bewegung, die auch im Kunstbetrieb erfolgreich sind, Tilda Swinton wäre so ein sehr prominentes Beispiel, die werden bei uns hofiert auf roten Teppichen und kriegen ein Forum für diese Hetze. Ich warne sehr davor, das nicht ernst zu nehmen. Und ich finde, dass wir als Deutsche eine große Verantwortung für das Existenzrecht Israels zu haben, das von solchen Menschen in Frage gestellt wird.
Sie haben mehrere Jahre lang Tatort-Drehbücher geschrieben für den Weimarer Tatort mit Nora Tschirner und Christian Ulmen in den Hauptrollen. Das ist dann automatisch auch ein Comedy-Produkt, oder?
Ja, das war das Comedy, weiß nicht, ob das Comedy, es war
Christian Ulm und nicht lustig geht nicht, oder?
Ach, Christian Ulm und Nora Tschirner haben gespielt, was wir ihnen geschrieben haben. Also es war jetzt nicht so, dass die beiden irgendwelche Wünsche geäußert haben, wir möchten so oder so sein, sondern sie haben das geschrieben, was mein Co-Autor Momo Clausen und ich uns ausgedacht haben. Nora Tschirner hat mal in einem Interview, das sehr schön, wie ich finde, auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, Clausen und Pflüger schreiben, wie uns der Schnabel gewachsen ist. wir haben uns einfach hineingefühlt in diese beiden Menschen und in diese beiden Figuren. Und es waren bizarre Tatorte, kann man sagen, mit verrückten Geschichten. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Und wir haben alle Folgen gemeinsam geschrieben, bis ich dann ausgestiegen bin 2018, habe ich das verkündet. Ich glaube, 2020 war der letzte, den ich gemacht habe.
Was heißt denn gemeinsam geschrieben? Setzt man da tatsächlich wirklich zusammen am Tisch oder vielleicht bei einem Glas eines wie auch immer gestalteten Getränks oder mehreren Gläsern oder ganz nüchtern morgens beim Kaffee? Wie kann man sich das vorstellen?
Tatsächlich haben wir bei den ersten drei Tatorten in einem Raum gesessen, und zwar in München. Murmel hatte Familie und eine kleine Tochter, deswegen war er nicht so mobil wie ich. Und dann bin ich nach München für eine Zeit, habe mich dort einquartiert. Und dann haben wir jeden Morgen uns zusammen hingesetzt. Später haben wir das von Berlin nach München mit einer Videokonferenz gemacht auf Skype. Da hatten wir Bildschirm war gesplittet. Auf der linken Seite sahen wir uns und auf der rechten Seite war die Drehbuchsoftware. Wir hatten ein Programm, das nennt sich Writer Duet, das es möglich macht, dass zwei Menschen parallel am gleichen Text arbeiten und man jeweils sieht, was der andere gerade macht. Und so haben wir praktisch zusammen jeden Satz
umgesponnen sozusagen.
Ja, wir haben jeden Satz gemeinsam geschrieben. Meistens so, dass Murmel einen Satz begonnen hat oder ich einen Satz begonnen habe und der andere hat ihn dann vollendet. Das war eine symbiotische Arbeitsbeziehung.
Klingt, als hätten Sie Spaß dran gehabt, aber Sie machen es nicht mehr. Warum?
Ich hatte wahnsinnigen Spaß und man hat uns auch damals vom Sender eine wahnsinnig lange Leine gelassen, sodass wir diesen Drachen so hochsteigen lassen konnten. Ich habe den Tatort Weimar quasi nur noch als reines Spaßprojekt gemacht, weil ich zu dieser Zeit bereits sehr erfolgreich mit meinen Romanen war. Und irgendwann wurde mir dieser Spagat zu groß. Also ich hatte dann eine zunehmende Sehnsucht, mich ganz auf das Schreiben von Romanen zu konzentrieren. Aber es hatte auch damit zu tun, dass sie beim Drehbuchschreiben immer wieder auch Kompromisse machen müssen, die ich nicht mehr machen wollte. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen mal ein Beispiel für einen Kompromiss.
Sehr gerne. Ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen, dass da verschiedene Menschen dann auch bei den federführenden Sendern, ARD-Sendern, also Tatort ist ja so ein Gemeinschaftsprodukt, mal ist der MDR, mal der SWR, mal der NDR, wie auch immer, zuständig. Also da kann ich mir einiges vorstellen. Ich bin sehr gespannt.
Es gab in der Folge der Irre Ivan eine Szene, wo die Kommissare in der Rechtsmedizin stehen und die Pathologin eine Schublade, eine dieser Leichenschubladen aufzieht. Und in der Schublade liegt eine uralte Frau. Die Rechtsmedizinerin sagt, das ist die älteste Einwohnerin von Thüringen. Sie hat sich im Alter von 106 Jahren umgebracht und reicht Nora Tschirner den Abschiedsbrief dieser Frau. Nora Tschirner liest vor: Habe jede Hoffnung verloren, eines natürlichen Todes zu sterben. Ich finde, das ist einigermaßen lustig.
Finde ich auch, ja.
Das kann man lassen, aber es ist nicht das, was Clausen und ich wollten. Bei uns im Drehbuch stand, habe jede Hoffnung verloren, dem Führer ein Kind zu schenken. Wenn Sie jetzt nicht lauter gelacht hätten, wäre ich möglicherweise rausgegangen. Denn das Gute ist der Feind des Besseren, wissen Sie? Und das war einer der Gründe, weshalb ich nur noch Dinge schreiben wollte, die zu 100% dem entsprechen, was ich möchte.
Fast ein ähnliches Thema, aber dann doch wieder ein ganz großer Themensprung. Sie haben mal einen Dokumentarfilm gedreht, Jugend in Auschwitz. Ja. Es gibt ja zahlreiche Filme aller Art, Dokumentationen, auch Spielfilme über diese Zeit. Was war Ihr besonderer Ansatz damals? Das ist, glaube ich, Mitte der 90er Jahre entstanden.
Das hat mehrere Gründe. Zunächst mal bin ich im Oktober 1957 geboren und in meiner Kindheit war Deutschland ja ein anderes Land. Also es waren noch sehr viele alte Nazis in Amt und Würden. Auch auf meiner Schule hatten wir Nazi-Lehrer, die das auch kaum verhohlen haben. Und das größte politische Ereignis in meinem jungen Leben war Brandts Kniefall in Warschau. Das ist das einzige Mal, dass ich bei einem politischen Ereignis geweint habe. Und dazu kam, dass ich aus einer Familie komme, die eine Nazi-Vergangenheit hat. Mein Großvater väterlicherseits war ein SA-Mann der ersten Stunde, muss man sagen. Er ist sehr früh in die Partei eingetreten und er war dann Ortsgruppenleiter in Thüringen in einem kleinen Dorf nicht weit von Buchenwald, wo die Juden auch über die Straße getrieben wurden nach Buchenwald. Ich habe den Kontakt zu diesem Großvater früh abgebrochen und als ich das erfahren habe, dieses Thema Shoah, deutsche Schuld, deutsche Vergangenheit ist in gewisser Weise ein Lebensthema von mir geworden. Ich habe es in einer Reihe von Filmen thematisiert, auch in einem Kinofilm, den ich mit Volker Schlöndorff gemacht habe, Der neunte Tag, wo es um einen katholischen Priester geht, der in Dachau im KZ ist. Und auch in meinen Romanen spielt dieses Thema immer wieder hinein und habe zwei Dokumentarfilme gemacht, ja, in Auschwitz. Der eine dieser beiden Filme, Jugend in Auschwitz, behandelt das Leben eines Überlebenden, Tadeusz Szymanski, der nach der Befreiung des Lagers dort geblieben ist und bis an sein Lebensende gewohnt hat im Stammlager, weil er die Gedenkstätte Auschwitz mit 11 anderen ehemaligen Häftlingen gemeinsam gegründet hat. Und der andere Film, den ich gemacht habe, mein großer Bruder heißt er, behandelt die Geschichte eines SS-Mannes, der in Auschwitz stationiert war, und die Geschichte seines jüngeren Bruders, ein aufrechter Antifaschist, SPD-Mann, der sein ganzes Leben lang unter diesen Taten seines Bruders gelitten hat. Als ich das erste Mal in Auschwitz war, um ein Vorgespräch mit Tadeusz Szymanski zu führen, war es Winter, es war Dezember, es war sehr kalt. Und ich kam zu diesem Haus auf dem Gelände des Stammlagers. Er wohnte in einer Wohnung, in der damals die Goldzähne von ermordeten Juden aufbewahrt wurden. Er machte mir auf und ich hatte vor der Tür, ich habe gezittert, beladen mit diesem ganzen Schuldgefühl meiner Generation. Er machte mir auf und er spürte sofort, was mit mir los war. Und als wir im Flur waren, sagte er zu mir, Sie müssen entschuldigen, dass es hier so kalt ist, aber man hat mir das Gas abgestellt. Ausgerechnet mir. Ich stand da und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ja. Hm. Und dann nahm er mich und ging mit mir zum Fenster. Und wir schauten direkt hinunter auf den Galgen von Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz, war direkt vor dem Fenster. Und ich stand da und zitterte und Tadeusz legte den Arm um meine Schulter und sagte, und jetzt duzen wir uns. Das hat sehr geholfen.
Das ist ein paar Jahrzehnte jetzt her. Ja. Und mit Ihrer Biografie, auch was Sie beschrieben haben über Ihren Großvater und ja die Allgegenwärtigkeit, zumindest mal in den direkten Nachkriegsjahren der Nach-NS-Zeit, hört man heute, dass ein nennenswerter Teil der Jugendlichen mit dem Begriff Auschwitz überhaupt nichts mehr anfangen kann. Dass die nicht wissen, was damals passiert ist. Was läuft falsch bei uns, dass das so ist?
Es läuft so wahnsinnig viel falsch. Schauen Sie, das wird ja schon dadurch dokumentiert, durch die Bilder und die Rufe von vielen Jugendlichen, die mitlaufen bei diesen Demos, from the river to the sea, Palestine will be free. Die wissen ja, viele von denen wissen gar nicht, was sie da eigentlich rufen, was das bedeutet. Es bedeutet natürlich die Forderung der Auslöschung des Staates Israel. So, das kapieren die schon mal gar nicht. Und dann setzt es sich weiter. Ich sehe dann junge Menschen, sehr bunt angezogen, die dann krakeelen, queere Menschen für Palästina. Die sollten sich mal eine Sekunde darüber Gedanken machen, wie man mit queeren Menschen umgehen würde in einem Staat, der von der Hamas regiert wird. So kann man sich natürlich nur verhalten, wenn man nicht die geringste Ahnung von Geschichte hat. Und wo kommt das her? Es kommt natürlich daher, dass diese Unterrichtsinhalte immer weiter zurückgedrängt wurden. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen gelesen, Parteiprogramm der AfD für Sachsen-Anhalt. In diesem Parteiprogramm steht, also wir sollten uns bei der deutschen Geschichte konzentrieren auf das 19. Jahrhundert bis zur Reichsgründung. So, wenn es nach diesen Leuten geht, findet ja noch nicht mal mehr die Weimarer Republik statt im Unterricht, geschweige denn der Nationalsozialismus und die Shoah. Das ist kompletter Irrsinn, klar. Ich weiß nicht, was mit diesen Unterrichtsinhalten da grundverkehrt ist, aber ich kann sagen, als ich Abitur gemacht habe, war das noch die allgemeine Reife, die man erworben hat. Und in meinem Geschichtsunterricht hat der Nationalsozialismus den Raum gehabt, den er haben muss.
In meinem auch, definitiv, ja.
Wie wollen wir denn in Deutschland eine moralisch begründete Zukunft gestalten, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen?
Sie schreiben ungefähr alle 2 Jahre einen neuen Roman, haben da so einen gewissen Takt, besteht aus Recherche, aus Schreiben, dann ist der Roman fertig, wird veröffentlicht und Sie sind zum Beispiel bei Interviews wie hier bei SWR1 Rheinland-Pfalz Leute und dann geht's los in die nächste Richtung. Haben Sie schon was im Kopf?
Ich habe tatsächlich bis etwa Mitte Dezember tapfer jeden Gedanken, der sich mal reinschleichen wollte an ein neues Buch, sofort verdrängt. Es gibt ja im Zen eine Weisheit, die lautet, man kann eine Tasse nur füllen, wenn sie ganz leer ist. Mhm. Und meine Tasse war noch nicht leer im Dezember und sie ist jetzt noch nicht so hundertprozentig leer, also da ist noch eine Pfütze auf dem Boden. Dennoch, ja, es gibt jetzt so ein paar Splitter einer möglichen Geschichte, die sich meistens nachts in meinem Kopf melden und mich wach machen. Ich glaube, dass ich aber mehr oder weniger erst Ende Februar ein bisschen mehr darüber weiß. Aber ich glaube schon sagen zu können, auch der nächste Roman wird in der Vergangenheit spielen.
Also kurz erklären, Ende Februar, also die Ausstrahlung der Sendung ist ja sozusagen danach. Wir haben die Sendung noch vor Fastnacht aufgezeichnet. Also bei Ausstrahlung dieser Sendung haben Sie dann schon mehr Ideen im Kopf. Und spielt wieder in der Vergangenheit, haben Sie gesagt. Und auf dem Krimi in der Echtzeit 2026 haben Sie keine Lust.
Nein, wissen Sie, moderne Thriller kommen nicht ohne Technik aus. Mhm. Das ist nun mal so, vor allem Satellitentechnik, Computertechnik, Observationstechnik und. Am Ende wird es zu einer Jagd nach einem USB-Stick. Das ist für mich so wie einem Eisfach beim Auftauen zuzugucken. Also langweiliger geht es nicht. Ich bin ein großer, großer Fan von toten Briefkästen. Ich liebe Geheimtinte, solche Dinge. Ich finde es auch interessant, ein Gespräch mitzuschneiden mittels einer Induktionsspule, die man an den Telefonhörer hielt.
Und wie kommt es zu dem Gespräch, dass die Heldin Lucy Morgenroth überhaupt ans Telefon gerufen wird?
Das ist auch ungewohnt, wenn man das so liest. Das kommt dazu, ne? Denn das ist ja eine gewisse erzählerische Herausforderung,
ja.
eine Person zu einem Telefon bringen zu müssen, wenn sie nicht einfach in die Tasche greifen und ein Handy ziehen kann. Das liebe ich. Und dann kommt noch was anderes dazu. Obwohl meine Romane seit Richie Girl eigentlich alle in der Vergangenheit spielen, sind sie doch aktuell, denn ich spiegele die Jetztzeit in der Vergangenheit und zwinge die Leser automatisch dazu, das, was sie zum Beispiel aus dem Jahr 1989 erfahren, mit der Jetztzeit zu vergleichen. Mhm. Ein Beispiel wäre in diesem Roman Kelter, Gorbatschow. Also, was hatten wir 1989 für Träume für eine künftige Zusammenarbeit mit Russland? Gorbatschow und auch die führenden Vertreter der EU-Staaten sprachen von einer paneuropäischen Union, die von Irland quasi bis Vladivostok gehen sollte. Eine riesige europäische Gemeinschaft mit Russland als integrem Partner. Und dann wird man beim Lesen dieses Romans natürlich ertappt, dass nun zu vergleichen mit dem, was daraus geworden ist und auch mit dem, was Putin daraus gemacht hat. Deswegen sind für mich Romane, die in der Vergangenheit spielen, vielleicht sogar tauglicher, etwas über die Jetztzeit zu erzählen, das bleibt.
Das merkt man auch bei Kelter, bei Ihrem aktuellen Buch. Danke. Und wir sind sehr gespannt, was dann kommt. Andreas Pflüger, zu Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit. Ich habe ein etwas skurriles Geschenk für Sie, etwas seltsam, schwer zu tragen. Und es hat aber im Grunde auch mit der Zeit zu tun, mit der Nachwendezeit oder mit der Wendezeit, die Sie beschreiben. In der Nachwendezeit ich muss anders ausholen. Also Sie sind ja eigentlich ein Thüringer.
Ja.
In Thüringen gibt es eine Stadt namens Gera und in der Nähe von Gera ist ein Ort namens Bad Köstritz. Aus Bad Köstritz kommt ein bestimmtes Bier. Ich darf jetzt keine Werbung machen, was das für ein Bier ist. Und das hat damals ja einen richtigen Siegeszug Richtung Westdeutschland geschafft. Der ist aber abgeebbt. Finde ich, das kriegt man kaum noch. Und als mein Sohn vor 2-3 Jahren freiwilliges soziales Jahr in Gera gemacht hat, habe ich persönlich dieses Bier aus dem Nachbarort wieder entdeckt. Und ich finde, wenn Sie Thüringer sind, und dann passt das doch. Also, ungewöhnliches Geschenk aus meiner kleinen Tüte. zum mit nach Hause gehen. Ein wow. Sixpack.
Ein Sixpack.
Mit diesem Bier, dessen Name ich. Nicht den Namen sagen. Wir wollen keine Werbung machen.
Vielen Dank.
Ich gebe es Ihnen nicht rüber, es ist ein bisschen schwer.
Nein, vielen Dank. Ich möchte auch keine Werbung machen, selbstverständlich. Aber ich sage, dieses Bier schmeckt.
Das ist ein schönes Schlusswort. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Andreas Pflüger heute zu Gast in Leute. Danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Alles Gute.
Danke, Herr Lohmann. Hat mir viel Spaß gemacht.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.